10 haben wir dieses Jahr schon gehabt. 10 verschiedene Felderchens werden in diesem Schaugarten angelegt. Und ohne, dass es irgendeinen Sinn ergibt, außer Propaganda. Aber damit wird eine ganze Region, und das ist nicht irgendeine Region, sondern die Börde ist wegen ihrer Vergangenheit halt auch die Wiege der Sargzucht, nennt sie sich selber. Das heißt, hier hast du wieder einen ganz massiven Effekt auf die ganze Saatgutindustrie in dieser Region. Außerdem hat das eine Wirkung auf das Dorf. War das nämlich vorher noch einigermaßen zugänglich. So ist jetzt durch die Übernahme, durch die Gentechnikseilschaften die Lage deutlich verändert. Das kann man hier zum Beispiel gut sehen. Das hier sind diese Ruinen, sanierten Ruinen im Norden von dem Stiftsgut. Da hinten soll eine Biogasanlage entstehen. Hier ist so eine Lehrtafel. Da wird das erklärt, die kann man sich aber leider nicht mehr durchlesen, weil hier rundherum jetzt inzwischen überall Betreten verboten steht. Und diese Übernahme von dem Nachhaltigkeitsprojekt durch die Gentechnik vollzieht sich jetzt auch gar nicht so, dass die das Nachhaltigkeitsprojekt rauskicken, sondern es vollzieht sich so ganz unmerklich. Ich fühlte mich an 1984 erinnert. Ich weiß nicht, wer diesen Roman so kennt. Der Hauptdarsteller William Smith hat ja diese Aufgabe, die Vergangenheit zu verändern. Der muss immer, die nimmt immer die Zeitung und ein Artikel, der den Machthaber nicht mehr gefällt, wird rausgeschnitten und es wird eine neue Wahrheit da eingeklebt. Und daran fühlte ich mich erinnert, bei diesen Konzepten für diese ganze Geschichte, wenn man 2007 das Konzept für dieses Nachhaltigkeitsprojekt sich angeguckt hat, so bekam man diesen Text, langweilig, wie Nachhaltigkeit nun mal ist. Ich fand, das ist nie, ich will den jetzt nicht verteidigen, Begriff. Ich fand das einen schweren Fehler, dass die Umweltbewegung auf diesen total inhaltsleeren Containerbegriff umgestiegen ist. Das hat natürlich auch wieder viel mit Geld und Förderung zu tun. Nachhaltigkeit sagt halt nichts aus. Damit ist die Umweltbewegung erheblich entschärft worden. Aber okay, also das Papier ist langweilig, aber es ist eben dennoch so ein Nachhaltigkeitspapier. Als Punkt 4 steht da transnationale Zusammenarbeit und dann steht da halt irgendwas drin. Dann findet Anfang 2008 dort ein Treffen statt und das Protokoll des Treffens sagt aus, dass die Zielsetzungen nicht verändert wurden, die bleiben halt gleich. Und wenn man danach das Papier anforderte, sah es so aus. Der Punkt 4 war komplett verschwunden. Und neu reingebastelt, heute klebt man das nicht mehr, macht man mit Computern, klar. Viertens, Zentrum für Pflanzenzüchtung, Freilandanbau, gentechnisch veränderter Pflanzen. Das ist immer noch das Nachhaltigkeitsprojekt. Nur der Absatz 4 ist weg und der ist neu da drin. Und dieses Gerede von Nachhaltigkeit, das machen sie auch jetzt immer noch.
Im Schaugarten zeigen wir moderne Produkte der Pflanzenzüchtung. Wir haben gentechnisch veränderten Mais, gentechnisch veränderte Zuckerrüben, Weizen und Kartoffeln im Vergleich zu konventionellen Sorten. Und wir möchten hier mit den Besuchern am praktischen Beispiel in die Diskussion kommen, welche Vorteile diese Pflanzen haben, welchen Beitrag sie leisten können für eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft.
Es ist übrigens witzig, dass 300 Kilometer von Rostock entfernt und die Geschäftsführerin heißt schon wieder Kerstin Schmidt. Wenn man heute reinkommt da und guckt sich diesen Biopark an, kommt man von Norden, zum Beispiel von Badeleben aus, sieht man hier noch die Spuren der Vergangenheit, Agenda 21 Siedlung, fallen schon die ersten Buchstaben ab und dann guckt man da nach links. Das ist die Fläche von diesem Schaugarten, Frühjahrsaufnahme, inzwischen ist das noch weiter natürlich dann aufgebaut gewesen in der Vegetationsperiode, umfangreich bewacht und so weiter, sind solche Fälle. So, zweites Fallbeispiel, dieses kleine Gerstenfeld. Die wollen jetzt also mal ein Feld anlegen. Das passierte dort, das war ein Feld, was in Gießen gemacht werden sollte. Und die beiden, die das betrieben, waren Uwe Sonnewald von der Universität Erlangen und Karl-Heinz Kogel von der Universität Gießen. Das ist, beide gehören zu den wichtigsten Agrogentechnikwissenschaftlern in Deutschland überhaupt. Beide sind internationale Global Player in der Wissenschaft. Sie fallen hier in Deutschland gar nicht so auf, weil sie eben auf internationaler Ebene sind und beide machen Methodenforschung. Methodenforschung heißt, sie entwickeln keine Produkte, keine neuen Pflanzen, sondern sie benutzen die Pflanzen, um halt neue Methoden für die gentechnischen Veränderungen zu entwickeln. Trotzdem melden die natürlich ihre Felder immer als Sicherheitsforschung an, weil dafür kriegt man ja einen Schotter. Tatsächlich läuft da also auf diesem Sicherheitsfeld gegen Gengerste lief Methodenforschung. Immerhin aber ein Feld, wo überhaupt Forschung lief. Jedenfalls bis 2008. Dieses Jahr lief gar keine Forschung auf dem. Gut, so und dieses Feld sollte halt in Gießen angelegt werden, zwar mitten in der Stadt, neben der Universitätsbibliothek, auf einer Fläche des Instituts. Und der Kugel hat es 2006 super gut geschafft in Gießen, sich selbst so zu inszenieren als neutraler und teilweise sogar als kritischer Wissenschaftler. Und über diese Propagandamasche, dass er dort Sicherheitsforschung macht und er auch Argumente für die Gentechnik-Kritik liefern will, hat er die alle um Finger gewickelt. Und Gießen ist die einzige Stadt in Deutschland, die einen einstimmigen Stadtverordnetenbeschluss hat für dieses Genfeld. Also Linke, Grüne, alle für dieses Genfeld abgestimmt. Keiner hat sich enthalten, alle dafür. Und die sind ja natürlich leichtgläubig. Und Leute wie uns, wir sind Aktivisten, auf sowas hört, die hören irgendwelche Elitenleute sowieso ja nicht. Aber man hätte eigentlich auch nur die Texte von Kugel sich selber angucken brauchen. Da, wo die unter sich sind, das hatten wir eben schon bei diesem Biotechnologie-Konzept mit den Spritzmitteln. Wenn man mal hinguckt, wie die selber eigentlich so ticken, das findet man eigentlich raus. Das ist ein Interview mit Kugel auf biosicherheit.de, das ist die offizielle Seite zur deutschen Sicherheitsforschung. Und da lässt sich Kugel wie folgt aus, und das finde ich auch schon wieder ein prägnantes Beispiel, wie Wissenschaft sich selbst definiert. Zunächst geht er ein bisschen mit den gentechnisch kritischen Leuten so ein bisschen freundlich um und sagt, die Skepsis, auf die wir treffen, ist Ausdruck eines erklärbaren, ja notwendigen Schutzmechanismus, der ja auch aus evolutionsbiologischer Sicht sinnvoll ist. Also wer so gegen Gentechnik ist, muss man verstehen, das sind so die Triebe, ein bisschen von gestern und so, ne? Und jetzt kommt, für uns Wissenschaftler heißt das, und der Satz jetzt, der jetzt kommt, finde ich, der ist, aha, deutlicher geht es gar nicht. Wir müssen zeigen, dass diese Technik, die wir einführen wollen, große Vorteile hat. Das ist die Aufgabe von Wissenschaft. Wir müssen zeigen, es geht also darum, etwas zu vermitteln, nicht etwas herauszufinden, dass diese Technik, die wir einführen wollen, nicht die wir untersuchen wollen, es steht schon fest, dass sie die einführen wollen und sie müssen zeigen, dass die große Vorteile hat. Das heißt, das Ergebnis der Forschung ist auch egal, weil das steht schon fest. Unsere Aufgabe ist es, stetig und mit viel Geduld Überzeugungsarbeit zu leisten. Das würde einen überraschen, wenn eine PR-Agentur einen derart offenen Brief oder Text herausgibt, dass sie eigentlich nur Gehirnwäsche wollen. Aber das hier ist einer der Spitzenwissenschaftler, der selber definiert, das Ziel von Wissenschaft ist Gehirnwäsche. Das Ergebnis steht fest. Wir wollen die Gentechnik einführen und sie ist toll. Und natürlich macht er auch so die ganzen Bögen mit, die in der Wissenschaft immer sind, die halt ihre Argumente ja ständig wechseln, wie andere die Unterwäsche, weil immer sich was herausstellt. Wie gesagt, 20 Jahre haben sie uns belogen, Auskreuzung gibt es nicht. Sie haben eine Vielzahl von anderen Lügen auch noch aufgebaut, die sie immer zurücknehmen, wenn die Realität das beweist. Heute wird man keinen Wissenschaftler mehr finden, der sagt, Auskreuzung ist kontrollierbar. Null. Sofort komplett weg, weil klar ist, ist sie nicht. Wussten ja vorher schon. Ihre neueste Masche ist, Auskreuzung ist gut. Weil die Natur hat voll Scheiße gebaut. Und unsere neu designten Pflanzen sind viel, viel ökologischer. Also der ganze Unsinn, den Kugel sagt, mal in seinen ganzen eigenen Worten.
Kann es eine Koexistenz geben zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen einerseits und Pflanzen herkömmlicher Art? Das ist ja politisch entschieden worden durch Abstandsregelungen im Gentechnikgesetz. Und aufgrund dieser Abstandsregelung, was eine politische Entscheidung ist, ist Koexistenz formal natürlich möglich. Ich meine aber, das ist auch zu kurz gedacht. Ich habe da eine etwas radikalere Position, dass ich sage, diese Auskreuzungen haben keine biologische Wirksamkeit. Das heißt, dieser Pollenflug, der ist absurd gering und hat im Grunde keine Wirkung auf den Naturhaushalt. Bereits nach 10 Meter von einem BT-Feld, Transgenfeld entfernt, ist die Pollenkonzentration minimal, vielleicht 10 Pollen pro Quadratzentimeter.
Also wir müssen sagen, Abstand 150 Meter, ja, ja. Bei, wenn es darum geht, dass ein herkömmliches Feld und 300 Meter
bei biologisch dynamischer Bewirtschaftung, bei 10 Meter Abstand ist die Pollenkonzentration etwa 10 Pollen pro Quadratzentimeter. Ein Insekt würde bei tausendfacher Pollenkonzentration vielleicht beeinträchtigt werden. Wir haben also keinen faktischen wissenschaftlichen Beleg für einen Einfluss. Das sind politische Entscheidungen. Im Vergleich mit konventionellem Anbau haben wir bei diesen Gentechnik, biotechnologisch hergestellten Pflanzen weniger schädliche Auswirkungen auf Umwelt, auf Naturhaushalt, auf Biozönösen, auf Nützlinge und so weiter. Schon heute. Aber Gentechnik ist einfach ein weiteres Werkzeug und ein sehr effizientes, wie wir jetzt erkennen, um diese globalen Probleme, die nun mal da sind, zu lösen. Und das ist auch eine Frage der Verantwortung. Auch nicht handeln kann Verantwortung. Umfrage, das kommt ja immer wieder 80% dagegen, das ist natürlich eine Frage, was fragt man ab? Angeblich wissen 40% der Bevölkerung nicht, dass Tomaten Gene haben. Da sehen Sie schon die Qualität der Umfragen. Und wenn Sie an einer Hochschulstadt in München oder an den Hochschulen selbst Umfragen machen würden, dann würden Sie natürlich 90% Zustimmung finden.
Also das ist ein neutraler Wissenschaftler, ne? Hat man sicherlich gemerkt. Ich bin ja, muss ja mal ein bisschen lästern, der ist Biologe, auch RWTH Aachen. Und als Biologe den Satz zu machen, Auskreuzung hat keine biologische Wirksamkeit, hat er so ja wörtlich gesagt, da hätte ich ihn gerne als Biologe mal gefragt, wie das Fortpflanzungsverhalten von Pflanzen eigentlich aussieht. Denn Auskreuzung keine biologische Wirksamkeit hat. Aber gut, also dieser neutrale Wissenschaftler mit seinem Team macht jetzt ein kleines Feld. Das beginnt am 3.4.2006. Da bekommen Sie nämlich Ihre Genehmigung, natürlich mit Sofortvollzug. Wenn man Umweltauswirkungen von Pflanzen untersuchen will, muss man sie meines Erachtens zu einem Zeitpunkt aussäen, wie auch Landwirte typischerweise das Zeugs aussäen. Das ist bei Gerste am 3.4. eigentlich schon zu spät. Aber es wird noch ein Weilchen dauern. Am 25.04. sehen Sie dieses Gerstenfeld erst auch. Und das ist noch gut. Dieses Jahr haben Sie das Gerstenfeld am 27.05. erst ausgesät. Das hat nun also mit der normalen Aussaatzeit mit Gerste einfach gar nichts mehr zu tun. Aber ist ja egal. Sie forschen ja auch nicht das, was Sie vorgeben zu forschen und wofür Sie Geld kriegen zu forschen. Also es gibt diesen Sofortvollzug und dann geht's los. Dann legen Sie also am 25.04. diese 9,6 Quadratmeter an. Da haben Sie nun Ihren Genehmigungsbescheid mit verschiedenen Auflagen, an die Sie sich halten müssen. Und so muss eigentlich dieses Feld aussehen. Gucken wir da mal rein, zum Beispiel in einen Punkt, der den Schutz davor macht, dass nicht Mäuse oder Kaninchen und sowas diese Sachen anknabbern. Zur Abhaltung von Kleinsäugern sind die Versuchsparzellen mit einem engmaschigen Wildschutzzaun zu umgeben. Steht in den Genehmigungsauflagen. So, was macht jetzt, legt die Uni das an? Ich meine, es gibt so Mäuseschutzsäune, kann man auch so richtig kaufen, muss man einbuddeln, haben so eine Maschenweite von 1 cm, sind oben umgebogen, dass sie nicht rüberklettern können, so. So was hätten sie da drum machen müssen. Und machen sie das Feld klar, und dann kommt ein paar Tage später die Überwachungsbehörde und guckt sich das mal an, ob auch alles okay ist. Und geht wieder nach Hause oder ins Büro und ruft die Uni an, weil sie das alles etwas merkwürdig finden. Und daraus entsteht jetzt ein Protokoll bei der Uni, welches wir haben, weil wir diese Akteneinsicht machen. Dann gehen wir mit der Digitalkamera da rein, fotografieren die Sachen ab. Ein Protokoll bei der Universität, und da kann man Folgendes lesen. Es wurde von Seiten der Überwachungsbehörde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund der Maschenweite des Wildschutzzaunes von 2,5 Zentimetern insbesondere Mäuse nicht vom Versuchsfeld abgehalten werden könnten. Soweit so gut. Meldet sich also die Überwachungsbehörde und sagt, hey, hör mal, euer Zaun hat 2,5 cm, passt doch im Haus. Wir gucken uns mal diesen Zaun an. Also bei 352.000 Euro war nichts Besseres im Etat als das. So, jetzt könnten Sie ja hergehen und sagen, oh Scheiße, naja gut, dann machen wir halt einen richtigen dahin. Aber das ist ja für so hochbezahlte Wissenschaftler, Global Player der Wissenschaft, ein bisschen Unterforderung. Also kommt jetzt ein bemerkenswertes Beispiel, wie man ein Problem nicht löst, sondern wegintellektualisiert. Das geht wie folgt. Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass auch ein Zaun mit geringer Maschenweite kein Abhalten von Mäusen garantieren könnte, da Mäuse auch solche Zäune entlang der Befestigungsfehler überwinden könnten. Soweit so gut, der Satz ist nicht falsch. Wäre das also oben nicht umgebogen, würde auch ein Zaun mit geringerer Maschenweite für Mäuse überwindbar sein. Steht da drin. Aber die Ableitung, die jetzt kommt, die ist einzigartig. Die ausführende Stelle, Institut für Phytopathologie, das ist der Kogel der Chef, sieht folglich die Maßnahmen entsprechend der Nebenbestimmung des BVL als erfüllt an. Also ein Mäuseschutzzaun, der kein Mäuseschutzzaun ist, ist doch ein Mäuseschutzzaun, wenn ein anderer auch keiner wäre. Das ist Wissenschaft. Und das machen sie bis heute. Ich habe mich auch beim BVL beschwert. Das BVL hat gesagt, die Position der Uni ist korrekt. Und das ist eine Aufnahme von 2009. Und sie machen das bei Gerstenfeldern, bei Weizenfeldern, überall, wo diese Auflage drauf ist, werden diese komischen Garnickeldrähte da hingeschüttelt. Trotz der Auflage. Alles illegale Felder. Und damit nicht genug. Man könnte tausend Sachen erzählen. Sicherlich besonders auffällig noch, dass die in beiden Fällen es nicht in den Griff gekriegt haben, dass sich diese Gerste unkontrolliert ausgebreitet hat. Obwohl die Gerste auch ein Selbstbestäuber ist und eine der einfachsten Pflanzen, die man so im Griff haben kann. Ist nicht so wie Raps oder so, wo das eigentlich fast aussichtslos ist. Der wächst jedes Jahr wieder irgendwo neu weiter. Das hat etwas damit zu tun, wie die umgehen mit Schlampigkeiten und so etwas. Nämlich im ersten Jahr kommt es zu einer Störung am zweiten, also nachdem das alles sich so entwickelt hat und das Feld da stand, mit Sofortvollzug durchgesetzt wurde und so weiter, die Anwohner nicht gefragt wurden, gab es einige Leute, ich gehörte auch dazu, die gesagt haben, hier, also eine derartige Macht des Faktischen setzen wir unserer Ankündigung entgegen, am 2.6., wenn sich bis dahin nichts tut, werden wir dieses Feld wieder zerstören. Da gab es natürlich Debatten darum und alles, könnt ihr doch nicht machen, also hier, könnt nicht einfach handeln, wir doch, können sie doch auch, machen sie doch die ganze Zeit, Rest ist doch Verarschung, sie ziehen einfach durch. Naja, und dann passierte das Absurde, womit eigentlich niemand gerechnet hat, obwohl wir genau angegeben hatten, wann wir darauf gehen, kamen wir auch da drauf. Die Polizei rannte uns hin und her, wir standen dann auf diesen 9,6 Quadratmetern, dann nahm uns die Polizei da fest. Das ist allerdings ja, wenn man sich das überlegt, so eine Festnahmesituation auf 9,6 Quadratmetern keine wirklich gute Idee. Das Feld war erheblich beschädigt. Am 5.7. wurde deshalb der Versuch vorzeitig abgebrochen. Jetzt stand die Gerste. Normalerweise kann man da vielleicht schon Gerste ernten, aber jetzt stand da, die haben ja spät ausgesehen, stand die Gerste zwar schon so hoch und hatte schon so Ähren, die waren aber noch grün und die Uni dachte sich jetzt so, oh, das kann doch noch gar nicht anwachsen. Die hat nämlich eine Auflage in der Nebenbestimmung auch noch in diesem Mäuseschutz, die sie ja brillant erfüllt haben, dass sie, wenn sie ernten, sie jede Ähre abschneiden mussten, einzeln in Tütchen tun mussten, damit nicht so viele Körner ausfallen und so weiter. Und so jetzt dachten sie sich, oh, das ist voll anstrengend. So ein Riesenfeld, 9,6. Und wir fanden, irgendwie muss ich da einen Weg finden lassen, dass wir diese Nebenbestimmung auch nicht einhalten müssen. Riefen bei der Überwachungsbehörde an, und da kann man aus deren Protokoll lesen, es wurde damals von den Verantwortlichen angegeben, dass die Samenkörner an diesem Stadium nicht auskeimen können. Und belabern die Überwachungsbehörde, dass sie das einfach so untermachen können. Und dann findet man das im Tagesprotokoll der Uni Gießen, wird ganz viel rumgeschwallt, dass das halt noch kein vermehrungsfähiges Kornmaterial ist. Und dann wurde das Ganze mit einer Fräse mehrfach zerkleinert und in den Boden nicht wendend eingearbeitet. Und dann werden die Zäune abgebaut und gehen alle weg. Eigentlich müssen die nach den Auflagen jede Woche einmal gucken. Interessiert die aber nicht mehr. In den Laboren lässt sich mehr Geld verdienen. Keiner ist mehr da. Ein Monat später, am 2.8., betritt die Überwachungsbehörde mal wieder das Feld und guckt, was jetzt eigentlich daraus geworden ist. Und deren Protokoll liest sich so, bei der heutigen Besichtigung wurde festgestellt, dass auf der gesamten Fläche relativ dicht Gerste aufläuft. Einfach so, niemand kriegt es mehr mit, steht da die transgene Gerste in der Umwelt herum. 9,6 Quadratmeter, keine Chance. Und jetzt denkt man sich, die lernen vielleicht wenigstens dazu im nächsten Jahr. Nein, das Einzige, was sie im nächsten Jahr anders gemacht haben, waren die Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt war das diese kleine Fläche in einem riesen Metallkäfig so gebaut worden. Darunter rum mit etwas Abstand wieder ein Zaun und dazwischen Hunde, Wachschutz, Flutlicht, Direktkamera zum Polizeipräsidium, noch eine Kamera zum Regierungspräsidium, noch eine Kamera zu den Uni-Wachschützern. So stand das Ganze da immer so da. Also ein Flutlicht natürlich nur nachts, ist ja logisch, aber so stand das Ganze halt so da, die ganze Zeit. Und trotzdem wurde es zerstört. Die Polizei weiß bis heute nicht richtig, wie das technisch gelungen ist, aber der ganze Vorgang beweist doch vielleicht einfach nur, dass kreatives Denken Herrschaftstechnik überlegen ist. Egal, jedenfalls, das war jetzt aber relativ spät, das Feld wurde zerstört, dann standen diese ganzen Zeugs noch da drin und die Uni musste das jetzt abräumen und hat dann tatsächlich da angefangen, diese Sachen zu schnipseln. Dann gab es da, wie die Protokolle so ausweisen, verschiedene Streitigkeiten wieder mit dem Regierungspräsidium. Jedenfalls das Ergebnis, irgendwie wurde das nicht zu Ende geführt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Am 2.9.2007 fahre ich zufällig an dieser Fläche vorbei, weil ich will zu einer ganz anderen Aktion, aber habe deshalb auch eine Digitalkamera da vorbei. Guck mir das Feld so an. Hä? Warum ist denn eine grüne Fläche in der Mitte? Das verstehe ich gar nicht. Und kletter über den äußeren Zaun, laufe dahin und mache folgendes Foto von dieser zentralen Fläche.